Detektor FM. Zurück zum Thema.
Was sonst nur Bruce Willis in Armageddon schafft, das versucht nun die Europäische Weltraumbehörde, die Landung auf einem Kometen nämlich. Seit 2004, also seit ganzen 10 Jahren, ist die Raumsonde Rosetta auf dem Weg zu einem Kometen. Dieser Komet hat den Spitznamen Tschuri. Im September ist die Raumsonde am Kometen angekommen, seitdem fliegt sie im Kreis um ihn herum und heute nun soll die Landung auf dem Kometen erfolgen. Dafür wurde am Morgen das Landemodul Philae von der Raumsonde abgekoppelt und es gab auch schon die ersten Probleme, ein Triebwerk ist ausgefallen. Sollte die Landung dennoch gelingen, dann wäre das die erste Landung auf einem Kometen und ein wissenschaftlicher Meilenstein. Über die Rosetta-Mission und die erste Landung auf einem Kometen können wir sprechen mit dem Physiker Gerhard Schwehm. Er arbeitet bei der ESA und war an der Rosetta-Mission von Anfang an beteiligt. Einen schönen guten Tag, Herr Schwehm, hallo.
Guten Tag, hallo.
Der Landroboter Philae, der befindet sich gerade im Landeanflug auf den Kometen Tschuri. Können Sie uns kurz erläutern, wie die Mission bis zu diesem Punkt verlief?
Ja, bisher lief alles gut, auch heute. Also der Orbiter ist ja am 6. August in eine Bahn sozusagen um den Kometen gegangen und hat schon 3 Monate jetzt wunderbare Messungen geliefert. Und heute ist der große Tag, wo wir dann auch eine Landeeinheit auf dem Kometen absetzen werden. Es ist noch ein bisschen hin, aber Philae ist auf dem Weg und bisher hat, das so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt hoffen wir, dass auch die letzten Meter noch wirklich funktionieren werden, dass wir bald wissen, dass Philae sicher auf dem Kometen gelandet ist.
Also das ausgefallene Triebwerk ist auch nicht das Problem?
Nein, da muss man auch aufpassen, das ist eigentlich kein Triebwerk. Das ist schon eine Düse, das ist eine Kaltgasdüse, die eigentlich davor gesehen war, zunächst mal entweder um die Abstiegszeit zu verkürzen, dass man einfach das Ding nach unten sozusagen ein bisschen beschleunigt hat, oder was jetzt vorgesehen war, dass das gezündet wird, wenn Philae auf der Oberfläche aufsitzt, um einfach Philae auf die Oberfläche anzudrücken. Also das war sozusagen Zusatzsicherheit eigentlich, um zu garantieren, dass der Lander erstmal auf der Oberfläche da stehen bleibt. Aber sobald er aufsetzt mit 2 Füßen, kriegt das System einen Impuls und dann werden die 2 Harpunen geschossen. Also von daher ist das nicht so tragisch, würde ich jetzt mal sagen.
Wie ist man denn mit der Rosetta überhaupt erstmal in die Nähe dieses Kometen gelangt?
Naja, das ist ja eine der großen Probleme, wie wir also mit der beschränkten Startkapazität, die wir auf Erden haben. Also ich meine, die Ariane 5 ist eine sehr starke Rakete, aber trotzdem kann man nicht direkt ein Raumfahrzeug wie Rosetta auf die Bahn direkt an den Kometen heranbringen. Wir mussten also schon sozusagen die Tricks der Natur benutzen, die sogenannten Gravity Assist Maneuver, dass wir also die Schwerkraft der Erde ausgenutzt haben, um Bahnenergie zu gewinnen, um dann also tatsächlich auf die Bahn zu kommen, dass wir ein Rendezvous mit dem Kometen Churyumov-Gerasimenko machen können. Ein Rendezvous heißt ja, dass im Grunde die Relativgeschwindigkeit zum Kometen eigentlich null ist. Wir fliegen mit dem Kometen mit und das gibt uns natürlich die Gelegenheit, jetzt aus nächster Nähe Messungen zu machen. Und darum hat es auch 10 Jahre gedauert. Wir mussten ja 3-mal Schwung an der Erde holen und es dauert ja zumindest einmal, bis wir sozusagen um die Sonne umgelaufen ist in der Erdbahn, aber wir sind ja dann immer weiter nach draußen. Also das hat die Zeit gebraucht. Es war eine lange Warterei, 10 Jahre, sage ich auch immer, hat man immer über die Zukunft gesprochen. Und ich war ja lange der Projektleiter der Mission, also seit dem Start bis letztes Jahr. Wir haben gesagt, das und das werden wir machen und jetzt sind wir dort und jetzt machen wir wirklich auch die Dinge, die wir mal vor langer Zeit versprochen haben und das ist schon ein sehr gutes Gefühl.
Und Sie haben schon gesagt, Sie sind guter Dinge, dass das mit der Landung, mit der Philae-Landung dann auf den Kometen auch wirklich klappt. Trotzdem ist es ja nicht so einfach, eine Raumsonde auf einem fliegenden Kometen zu landen. Das bewegt sich ja beides sozusagen. Welche Schwierigkeiten gibt es denn dabei genau zu beachten?
Naja, die fliegen beide, aber das Gute ist ja, dass die Relativgeschwindigkeit der beiden sehr, sehr klein ist. Also Philae setzt, wenn es aufsetzt, dann mit Fußgängergeschwindigkeit auf. Was zu beachten ist, ist natürlich, dass der Komet hat eine sehr geringe Gravitationsanziehungskraft. Er ist also sehr geringe Dichte. Er ist auch sehr seltsam geformt, wenn man sich Bilder vom Churyumov-Gerasimenko vor Augen hält. Also das Gravitationsfeld ist auch nicht so ganz einfach und man muss wirklich den Länder, der ja passiv ist, das muss man wirklich sagen, der wird nicht von uns gesteuert, da ist also auch kein Lageregelungssystem dran, er wurde dann rausgesetzt und fällt eigentlich auf die Oberfläche herunter. Man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, an dem man den Länder aussetzt und muss dann auch die richtige Höhe über der Kometenoberfläche haben, damit der Länder dann in diesem Gebiet heruntergeht, das man vorgesehen hat. Und das ist ausgewählt worden unter verschiedenen Kriterien, aber eins der Kriterien war auch, dass die Oberfläche verhältnismäßig glatt sein muss, sage ich so locker, weil Das Landegebiet hat einen Durchmesser von 500 Metern und auf dieser sozusagen Skala gibt es da schon einige Dinge, auch im Landegebiet, so einige Cliffs und ein paar Stellen, wo man nicht so gern mit dem Länder runtergeht. Aber da muss man dann zum Schluss das kleine Quäntchen Glück noch haben, dass derjenige, der hart gearbeitet hat, auch braucht und hoffentlich hat, um den Länder sicher dahin zu bekommen.
Die 10 Jahre, die die Sonde überhaupt gebraucht hat, um in die Nähe dieses Komet zu kommen, das haben Sie gerade eben ja schon erwähnt. Und wegen dieser Entfernung brauchen ja auch die Signale zur Raumsonde allein 30 Minuten. Wie steuert man bei 30 Minuten Verzögerung eine Raumsonde?
Naja, das ist jetzt so, der Komet ist zurzeit sehr weit weg von der Erde. Wir waren schon weiter weg von der Erde, aber das ist eigentlich bei interplanetaren Missionen kein Problem. Es sind also fast eine halbe Stunde Signallaufzeit. Das heißt, das Licht braucht halt fast 30 Minuten, bis es bei uns ist. Also 28 Minuten, 20 Sekunden heute genau. Was man machen muss vor allem ist, dass alles gut geplant ist und dass die Kommandos an Bord geladen werden. Sie können solch eine Mission eigentlich nicht in Real-Time steuern. Das heißt, wird alles im Spacecraft geladen und läuft dann automatisch ab, wenn also sozusagen das Kommando gegeben wird, dass jetzt alles nominell ist und dass es ablaufen kann. Und Sie können nur mal im Notfall etwas schicken. Wie Sie sagten, es dauert fast eine halbe Stunde. Also wenn wir auf dem Boden sehen, dass etwas passiert ist, ist es eine halbe Stunde vorher an Bord passiert. Bis wir dann vorbereitet haben, was hochzuschicken, dann dauert es nochmal eine halbe Stunde hin. Also Sie können nicht sozusagen real-time intervenieren, nur wenn etwas ist im Spacecraft, was dann gelöst werden kann, dann haben Sie dann auch die Zeit, das zu machen, weil das Spacecraft ist intelligent genug und das musste auch so sein, dass wenn irgendwas am Spacecraft schieflaufen sollte, geht Rosetta in eine sogenannte Safe Mode. Das heißt, es geht in einen Zustand, in dem es also sehr, sehr lange aushalten kann. Dann wird das Spacecraft, also Solarzellen Richtung Sonne ausgerichtet, dass genug Energie da ist und dann wartet Rosetta, bis sozusagen die Rettung kommt, also bis dann wieder kommandiert wird und die Systeme je nachdem hochgefahren werden. Also das ist bei solch einer Mission eingebaut, da können Sie nicht sagen, wenn jetzt was passiert, ich reagiere, sondern wir haben Onboard Autonomy, wie man das nennt, also das Spacecraft kann schon einige Dinge sozusagen selbstständig lösen oder sich in einen Zustand versetzen, wo es der Dinge harren kann, dass dann nichts mehr passiert.
Gehen wir mal davon aus, alles geht gut und das mit der Landung klappt. Was geschieht dann? Was macht die Sonde auf dem Kometen?
Wenn die Sonde auf dem Kometen sitzt und die hat jetzt schon begonnen, Messungen zu machen, dann läuft jetzt die nächsten 2,5 Tage sozusagen die erste Messsequenz ab. Die ist schon grundfest definiert. Da werden also alle Instrumente sozusagen Messprogramm durchführen, um sozusagen alle wissenschaftlichen Messungen zu machen, die man eigentlich mit den 11 Instrumenten auf dem Länder machen möchte. Da werden dann die Bilder gemacht, es werden Proben entnommen. Das erste ist eigentlich, dass man Bilder macht von der direkten Umgebung des Länders, um noch zu entscheiden, ob man den Länder ein bisschen drehen muss, dass der Bohrer an einer sehr, sehr günstigen Stelle sozusagen in die Oberfläche eindringen kann und die Samples, da, also die Proben aus der Tiefe nehmen. Tiefe sind dann 20, 30 Zentimeter, aber es ist unter der Oberfläche nehmen kann. Und dann fängt sozusagen die ganze Analyse dieser Proben und der Oberfläche an. Und das ist das Wichtige am Länder. Wir machen ja mit dem Orbiter, Rosetta, machen wir ja weiter die Messung. Da fängt jetzt die richtige Wissenschaftsmission an, weil bevor haben wir alles vorbereitet, damit der Länder sicher herunterkommen kann, alle die Messungen, die wir dazu brauchen. Und der Länder macht dann sozusagen komplementäre Messungen dazu. Und zum ersten Mal werden wir auch sozusagen erfahren, wie hart die Kometenoberfläche ist, wie die Struktur der Kometenoberfläche ist. Kann man aus dem Orbit, wir sind ja mindestens 10 Kilometer weg und selbst mit der Telekamera kann man da nicht sagen, ist jetzt die Oberfläche hart oder weiß, sondern wir können da indirekt Schlüsse ziehen. Mit dem Länder da drauf können wir jetzt also direkt Messungen machen. Das ist also wirklich greifbar, was da gemacht wird. Im Gegensatz zu dem kann man auch Beispiel machen, wenn Sie eine Zeitung ein Bild angucken von Boden, das ist doch anders, als wenn Sie dann nebendran greifen und wirklich die Erde in der Hand haben. Und so muss man sich das mal vorstellen, was jetzt eigentlich passiert.
Kommt der Länder irgendwann zurück?
Nein, der Länder wird nicht zurückkommen. So viel Energie haben wir nicht. Man hat genug Mühe gemacht, den dahin zu bringen. Wir können das sowieso nicht zur Erde holen, weil dann müssen wir wieder sehr viel Energie aufwenden, um ihn von der Kometenbahn wieder wegzukommen. Der Länder bleibt auf der Kometenoberfläche erstmal sitzen. Hoffentlich arbeitet er dann, wenn die Sekundärbatterie durch die Solarzellen aufgeladen werden, kann er ein paar Monate eigentlich überleben und wissenschaftliche Arbeit verrichten, um das mal so zu sagen. Und der Länder wird irgendwann, wenn da der Komet jetzt näher an die Sonne herankommt, irgendwann wird der Länder den Wärmetod sterben. Ich sage das so salopp, weil er sitzt zwar auf einer kalten Kometenoberfläche, aber der ist so dicht gepackt mit Elektronik und Instrumenten, die erzeugen ja Wärme, wenn die arbeiten, dass er irgendwann nicht mehr diese Wärme loswerden kann und heizt sich dann sozusagen langsam auf. Und die Elektronik ist auch empfindlich, die braucht schon eine gewisse angenehme Umgebungstemperatur, um zu arbeiten. Und der Lander ist zu schwer, dass er sozusagen wirklich verschwinden kann. Also der bleibt auf dem Kometen sitzen, vielleicht, wenn er mal irgendwie sich irgendwas losbricht, dass er dann aber eigentlich wieder runterfällt auf den Kometen. Er bleibt auf der Kometenbahn, wie auch sozusagen langfristig Rosetta auf einer Bahn so ähnlich wie der Komet bleiben wird. Also Denkmäler, die wir dann im All haben, da können wir hochgucken und sagen, da muss jetzt das sein, was wir mal gebaut haben.
Im Zusammenhang mit dieser Rosetta-Mission hört man ja immer wieder den Vergleich mit der Mondlandung. Wie wichtig ist denn die Mission für die Raumfahrt? Kostet ja auch 1 Milliarde Euro. Also wenn das scheitert, wäre schon blöd, ne?
Naja, erstmal, ich meine, wenn der Lander scheitert, sind keine Milliarde Euro scheitert, weil die Mission ist ja beides. Wir haben ja den Orbiter, was eigentlich die Hauptmission ist. Und die ist ja damals auch ausgewählt worden, dass die Hauptmission muss sozusagen das Geld wert sein, was wir da investieren. Und wir haben schon 3 Monate Daten mit dem Orbiter gehabt, mit den 11 Instrumenten auf dem Orbiter, die also schon ganz tolle Erkenntnisse gebracht haben. Die werden auch zurzeit aufbearbeitet, bald veröffentlicht werden. Also von daher ist erst die Mission nicht gescheitert und die geht ja noch ein Jahr länger. Die Ländermission, der Lander war selbst auch sehr teuer. Gehen wir mal vom Besten aus, dass das funktioniert, aber wir sagen immer, der Lander ist das Tüpfelchen auf dem I. Das I ist also Rosetta und der etwa vielleicht für 80% der Wissenschaft, der Lander 20%. Wenn man das so aufteilen darf, das ist alles so über den Daumen gepeilt. Aber der Lander ist wichtig, aber es ist nicht so, dass wenn der Lander nicht funktionieren würde, dass dann die Mission gescheitert ist. Diesen Eindruck, den darf man nicht kriegen, kann man auch nicht kriegen, weil der Orbiter weiterarbeiten wird und wirklich schon tolle Sachen gemacht hat. Und jetzt geht es ja richtig rund. Der Komet kommt näher an die Sonne, heizt sich immer mehr auf, produziert immer mehr Gas und die Messungen müssen wir noch alle machen. Wenn wir zurückgehen zum Vergleich zur Mondlandung, war was völlig anderes. Ich meine, das ist hier für die Wissenschaft ist diese Mission sehr, sehr wichtig, also für die Planetenforschung. Und diese Mission auch jetzt, wie sie arbeitet und weiterarbeiten wird, bringt tolle neue Erkenntnisse und die wird schon sozusagen ihren Platz, wenn man das so sagen darf, in den Geschichtsbüchern der Weltraumforschung und Weltraumerforschung bekommen.
Das sagt Gerhard Schwem von der Europäischen Raumfahrtbehörde. Mit ihm haben wir über die Rosetta-Mission und die Landung auf dem Kometen Shuri gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, wiederhören. Tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.